Ja, letzte Woche war Reformationstag. Ihr habt es mitbekommen, weil ihr frei hattet. Vielleicht hat der andere sonst mal so dran gedacht. Es war 500 Jahre her, dass durch Martin Luther die Reformation eingeleitet wurde in Deutschland. Und zu den Grundsätzen der Reformation, da zählte zum Beispiel dieses Soli Deo Gloria, eine lateinische Wendung auf Deutsch, dem alleinigen Gott die Ehre, oder wie es auch oft wiedergegeben wird, allein Gott die Ehre. Und Johann Sebastian Bach, der berühmte Komponist, der viele christliche Lieder auch komponiert hat, der hat viele seiner Werke damit unterschrieben. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Es war ihm wichtig, dass nicht er die Ehre für seine Werke bekommt, sondern dass er sie weitergibt an den, dem sie zusteht, nämlich Gott. Und heute, in dem Abschnitt, den wir lesen wollen, in dem Bibeltext, da geht es auch um Menschen, denen es wichtig war, dass Gott die Ehre bekommt und nicht sie selbst. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte 14, die Verse 8 bis 23. Den Fishermen kommt der Text sicherlich bekannt vor, weil wir ihn gestern Abend schon gelesen haben. Aber es gibt was Neues auch für euch. Apostelgeschichte 14, die Verse 8 bis 23. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden, und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme: Stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch: Die Götter sind menschengleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Stiere und Kränze vor die Tore und wollte opfern samt dem Volk. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe, und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben, und sagten: Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Stadt Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Ich würde gerne noch mal beten. Bleib bitte dazu sitzen. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wirken beobachten können hier in der Apostelgeschichte, dass wir ja diesen Bericht haben, wie dort Gemeinde gegründet wurde in diesen verschiedenen Städten. Danke dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke, dass du auch heute noch deine Gemeinde baust, und danke, dass wir jetzt über diesen Text auch nachdenken können. Bitten dich, hilf uns zu verstehen, was du uns sagen möchtest, und gib mir die richtigen Worte, damit ich deinen Ruhm verkündige. Amen. Ich habe die Predigt genannt: Gottes Ehre, unser Ziel. Und sie hat diesmal vier Punkte. Ich werde richtig experimentierfreudig. Der erste heißt: sei echt. Der zweite: sei geradlinig. Der dritte: sei Gottes Zeuge. Und der vierte: sei ausdauernd. Erster Punkt, sei echt. Wir lesen in diesem Vers 8 von einem hoffnungslosen Fall. Und vielleicht muss ich noch vorausschieben, dass Paulus und Barnabas gerade auf der ersten Missionsreise waren und eben nach Lystra kamen, nachdem sie in Antiochia und Ikonion vertrieben wurden, sind sie weitergezogen nach Lystra und haben dort gepredigt. Und während einer dieser Predigten von Paulus, sicherlich nicht bei der ersten, sondern bei irgendeiner anderen, die er später gehalten hat, da finden sie diesen hoffnungslosen Fall, diesen gelähmten Mann, der dort sitzt und der zuhört. Und es wird viermal betont, wie hoffnungslos es wirklich um ihn aussah. Es heißt im Vers 8, er hatte schwache Füße, er konnte nur sitzen, er war gelähmt von Mutterleib an und er hatte noch nie gehen können. Es war also nicht irgendwie ein Bekannter von Paulus, den er davor im Rollstuhl hergeschoben hat, der aber eigentlich gehen konnte und der dann auf das Kommando von Paulus aufstand und den Geheilten gemimt hat, sondern er war wirklich gelähmt. Er war wirklich hoffnungslos. Menschlich gesprochen gab es absolut keine Hoffnung für diesen Mann. Und trotzdem keimt in diesem Mann, als er Paulus predigen hört, Hoffnung auf. Und Paulus merkt es irgendwie. Er sieht ihn an und er bemerkt, Mensch, da hat einer tatsächlich Glaube. Da gibt es einen, der glaubt dem, was ich hier predige. Und dann setzt Paulus alles auf eine Karte, man kann es eigentlich nicht anders sagen. Er sagt laut vor dieser ganzen Menge, stell dich aufrecht auf deine Füße. Also er ist nicht zu ihm hingegangen, hat es ihm ins Ohr geflüstert und gehofft, es funktioniert irgendwie, sondern er sagt es vor der versammelten Menge, die dort steht, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er hatte hier ein felsenfestes Gottvertrauen. Er war sich sicher, im Auftrag Gottes zu handeln, sonst hätte er so sicherlich nicht reden können. Weil was wäre passiert, wenn der Gelähmte einfach sitzen geblieben wäre, wenn das nicht funktioniert hätte? Dann hätte die Menge natürlich sagen müssen, dein Gott kann uns genauso wenig helfen wie unsere toten Götzen. Und die ganze Predigt und die ganzen Predigten davor, die er gehalten hat, die wären für die Katz gewesen. Aber Gott heilt diesen Mann tatsächlich und er zeigt dadurch, dass er auf Paulus Seite steht. Dieses Wunder war dazu da, die Wahrheit des Evangeliums zu unterstreichen. Leider verstehen das die Einwohner von Lystra nicht so ganz. Dazu kommen wir später noch. Aber grundsätzlich war dieses Wunder dazu da, Paulus als den Bote des lebendigen Gottes auszuweisen. Was hat es mit uns heute zu tun? Wir leben ja nicht mehr in der Zeit der ersten Gemeinde, in der die Apostel so viele Wunder im Namen Gottes getan haben. Und ich glaube, dass Gott heute noch genau dieselben und größere Wunder tun kann wie damals. Aber ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, in der sich Gott entschieden hat, diese Wunder nicht mehr so viele Wunder auf diese Art und Weise zu wirken, wie es damals war, zu Anfang der Gemeinde. Ich kann nicht nach Traunstein ins Krankenhaus fahren, auf die Onkologie gehen, eine Predigt halten und danach dann sagen, und damit sie sehen, dass ich wirklich die Wahrheit verkündige, sind sie jetzt alle von ihrem Krebs geheilt. Das funktioniert nicht, leider. Weil Gott sich einfach entschieden hat, diese besonderen Wundergaben zu bestimmten Zeiten in seinem Heilsplan einzusetzen. Aber wie können wir dann den Menschen heute zeigen, dass wir die Wahrheit sagen, dass wenn wir von Jesus erzählen, dass wir nicht irgendwas erzählen, was wir uns ausgedacht haben oder was jemand anderes ausgedacht hat, sondern dass es wirklich die Wahrheit ist. Wie können wir unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Klassenkameraden, Kommilitonen davon überzeugen, dass es stimmt, was wir sagen? Und ich glaube, indem wir echt sind, deswegen heißt der erste Punkt auch, sei echt. Indem wir leben, was wir glauben und indem das auch unser Leben wirklich eine Predigt ist. Auf dem vorher erwähnten Brüdertreffen, da hat auch ein junger Bruder hat eine Predigt gehalten, hat gesagt, unser Leben ist immer ein Strich. Entweder unser Leben unterstreicht, was wir sagen, oder unser Leben streicht durch, was wir sagen. Wir sind gerade dabei, diese Life is More Panoramakalender zu verteilen. Letzte Woche wurden schon viele mitgenommen, das ist schön. Wenn ich jetzt zu meinem Nachbar gehe und ihm jedes Jahr so einen Life is More Kalender schenke, aber ihm durch mein Verhalten eigentlich klar mache, dass ich ihn überhaupt nicht leiden kann, ist das, denke ich, nicht besonders effektiv. Also diese Predigt, Gott liebt dich, aber ich finde dich zum Kotzen, keine gute Predigt. Ich denke, das ist uns klar. Wir müssen das Leben, was wir ihnen predigen, das Leben, was wir sagen. Und auch, was wir für Prioritäten in unserem Leben setzen, das zeigt den Menschen, wie ernst wir unseren Glauben nehmen. Es hat mal jemand gesagt, erst die Praxis gibt Auskunft darüber, was wir bei Jesu Worten wirklich denken. Und wenn wir versuchen, uns in unserem Christenleben so weit wie möglich der Welt anzupassen, anstatt unseren Glauben klar zu leben und uns in einer guten Weise abzugrenzen, dann stehen wir in der Gefahr, die Botschaft des Evangeliums durchzustreichen. Oder wir streichen sie sogar durch in den Herzen der Menschen, die wir doch eigentlich erreichen wollen. Weil die Menschen, die Jesus noch nicht als ihren Herrn angenommen haben oder ihn noch nicht als ihren Heiland kennen, die beobachten uns sehr genau. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass die oft ganz genau wissen, wie sich ein Christ zu verhalten hat und wie nicht? Das sehen die oft besser als wir selber. Und für diese Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für die ist das Leben hier auf der Erde eigentlich alles, was sie haben. Und darum versuchen sie aus diesem Leben hier alles herauszuholen. Sie versuchen, ihre innere Leere auszufüllen durch Äußerlichkeiten, wie auch immer die aussehen mögen. Oder diese innere Leere zu überdecken. Und wenn wir jetzt herkommen als Botschafter an Christi Stadt, die wir ja sein sollen, und wir erzählen ihnen, dass uns Jesus Friede, Freude, innere Ruhe und Sinn im Leben gibt, aber an unserem äußeren Verhalten sich eigentlich kaum was ändert, wenn wir genauso leben wie die Welt oder uns immer mehr da annähern, dann wirft es in ihnen natürlich Fragen auf, in diesen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Sie fragen sich, warum macht er das? Er erzählt mir von seinem inneren Frieden, aber er verhält sich doch genauso wie ich. Ich selbst weiß, warum ich das mache, weil ich habe eine Leere in mir, die versuche ich auszufüllen. Aber warum macht er das, der mir doch ständig von seinem inneren Frieden und seiner Freude im Herrn erzählt? Darum der Appell an uns, lasst uns nicht versuchen, in diese Welt irgendwie reinzupassen, uns anzupassen, sondern lasst uns anders sein. Lasst uns Salz und Licht sein, lasst uns echt sein und in der Kraft des Heiligen Geistes das leben, was wir predigen. Das war der erste Punkt, sei echt. Wir kommen zum zweiten. Sei geradlinig. Die Einwohner von Lystra, die sehen, was da passiert. Sie sehen, da geschieht dieses Wunder, der Lahme, der kann auf einmal gehen. Und sie rufen in ihrer Sprache, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Schön finde ich, dass sie zumindest anerkennen, dass es ein göttliches Wunder ist. Als Jesus damals viele Besessene geheilt hat, da haben die Pharisäer gesagt, er treibt durch den Teufel, treibt er die Dämonen aus. Und hier finde ich schön, dass diese Menschen zumindest mal anerkennen, es ist ein göttliches Wunder, auch wenn es falsche Götter sind. Und für diese Menschen, die ja in dieser, ja, ich möchte sagen, Finsternis ihrer griechischen Mythologie getappt sind, für die war es logisch, diese Heilung mit ihren Göttern in Verbindung zu bringen. Ein bisschen erinnern mich die Menschen da in Lystra an einen südamerikanischen Indianerstamm, von dem ich mal gelesen habe. Und als zu diesem Indianerstamm der erste westliche Forscher kam, da haben sie gedacht, er sei der Sonnengott, weil er eine Taschenlampe dabei hatte und damit nachts Licht machen konnte, ohne ein Feuer anzünden zu müssen. Und von daher ist diese Reaktion dieser Menschen in Lystra irgendwie verständlich. Und Paulus und Barnabas, sie begreifen am Anfang gar nicht, was eigentlich vor sich geht, weil diese Menschen in Lystra eben einen anderen Dialekt oder eine andere Sprache gesprochen haben, auf der sie das gesagt haben. Und als sie es begreifen, als dieser Zeus-Priester kommt und Stiere opfern möchte und diese Grenze rausträgt, da ist ihre Reaktion absolutes Entsetzen. Sie zerreißen ihre Kleider, weil das eine Gotteslästerung ist. Es war ein Zeichen von großem Entsetzen und Abscheu, die Kleider zu zerreißen, damals, oder auch der Trauer. In dem Fall aber, ja, Entsetzen über diesen Götzendienst, der dort geschieht. Und sie wollen das Volk von diesem Weg abbringen. Sie springen unter das Volk und wollen sie abhalten, das zu tun, kriegen es mit Mühe und Not sogar hin. Und ich finde es sehr schön, dass Paulus und Barnabas so reagieren. Es wäre ja auch rein menschlich gesprochen verständlich, wenn sie die Ehre annehmen würden. Sie haben bisher sehr viel Anfeindung erlebt auf ihrer ersten Missionsreise. Aus Antiochia wurden sie von dem aufgehetzten Volk vertrieben. Und in Ikonion, da wären sie fast von diesem Mob gesteinigt worden. Und jetzt in Lystra, da verkündigen sie was und tun ein Wunder und sie würden endlich mal geehrt werden. Endlich mal Anerkennung bekommen. Man würde ihnen Gutes tun, vor ihnen niederfallen und sie mit einem großen Respekt behandeln. Eigentlich ein verlockendes Angebot. Aber so wie es aussieht, haben Paulus und Barnabas über diese Annehmlichkeit überhaupt nicht nachgedacht. Sie haben gar nicht darüber nachgedacht, was wäre denn, wenn wir jetzt da das einfach mal zulassen und da mitmachen. Sie zerreißen, als sie es begreifen, sofort ihre Kleider. Sie springen unter das Volk und halten das Volk davon ab, sie als Götter anzubeten. Und da sehen wir was von dieser Grundeinstellung von den beiden. Oder, um es anders auszudrücken, von ihrer Herzenshaltung, die sie hatten. Sie wollten, dass Gott die Ehre bekommt und nicht sie selbst. Sie waren von Grund auf ehrlich und sie mussten sich nicht erst überlegen, ist es jetzt gut oder schlecht, was sie da machen? Nein, sie wussten, es ist nicht richtig, was dort geschieht. Es ist nicht die Wahrheit. Es gibt Gott nicht die Ehre. Und deshalb haben sie es auch nicht zugelassen, das zu tun, dass diese Menschen ihnen opfern. Und für uns wünsche ich das uns auch, dass wir, sag mal, so ein gesundes Schwarz-Weiß-Denken haben. Ich wünsche mir, dass wir wirklich klare Grundsätze in unserem Leben haben. Und dass diese Grundsätze für uns als Christen natürlich auch aus dem Wort Gottes kommen. Damit, wenn wir in solche Situationen kommen wie Paulus und Barnabas damals, dass wir nicht erst überlegen müssen, was mache ich denn jetzt? Ist das gut oder ist das schlecht? Oder wie entscheide ich mich? Was würde denn Jesus tun? Sondern dass wir voller Überzeugung sagen können, nein, das mache ich nicht. Ich denke, den wenigsten von uns wird es so gehen, dass wir als Götter irgendwo angebetet werden. Mir ging es zumindest noch nie so. Aber es gibt im Leben immer wieder solche Situationen, die ganz unverhofft kommen können und wo wir dann herausgefordert sind, innerhalb von wenigen Sekunden oder sogar in Bruchteilen von Sekunden uns zu entscheiden, das Richtige zu tun. Wenn im Büro das Telefon klingelt und dein Vorgesetzter zu dir sagt, sagen Sie einfach, ich bin nicht da, obwohl natürlich mit im Büro steht. Wenn du in deiner Matheprobe drin sitzt und wirklich keine Ahnung hast, wie du auf irgendeine Lösung kommen sollst und daneben siehst, wie dein Nebensitzer eine Aufgabe nach der anderen löst und du locker abschreiben könntest. Wenn du im Internet unterwegs bist, auf einmal kommt so ein Pop-up von irgendeiner Erotik-Website. Oder wenn dir deine neue Kamera, dein neues Handy ins Wasser fällt und dein Kumpel, der neben dir steht, sagt, ach du komm, das melden wir einfach meiner Haftpflichtversicherung und sagen der, das sei mir runtergefallen. Da gibt es haufenweise Situationen in unserem Leben, wo wir klare Überzeugungen haben müssen, wo es manchmal echt auf Sekunden ankommt, das Richtige zu tun. Wo wir herausgefordert sind, wirklich geradliniges Christenleben zu führen. Und um dazu klaren Überzeugungen zu kommen, sind die 10 Gebote eine sehr gute Hilfe. Weil da findet man sehr aus, ja, ganz deutlich gesagt, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? So steht es im Psalm 119, Vers 9. Sei geradlinig, halte dich an Gottes Wort und halte dich von der Sünde fern. Dritter Punkt heißt, sei Gottes Zeuge. Wir haben schon gesehen, dass Paulus und Barnabas das Volk abgehalten haben, ihnen Opfer zu bringen. Aber sie machen das nicht einfach so, indem sie sagen, lasst das bitte bleiben, sondern sie sagen auch ganz klar, warum die Leute es bleiben lassen sollen. Sie sagen in Vers 15, wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Und übertragen auf uns, wenn wir bei Dingen nicht mitmachen, sollte man nicht nur sagen, nein, das mache ich nicht und vielleicht noch schüchtern hinterher schieben, ich bin Christ, sondern es detailliert begründen, so wie es auch Paulus und Barnabas hier machen und ein ganz klares Zeugnis von ihrem Herrn abgeben. Es ist ihnen überhaupt nicht peinlich, von ihrem Glauben an diesen einen wahren Gott zu reden. Es ist ihnen eine Herzensangelegenheit, dass ihr Herr die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Ich wünsche für uns, dass wir auch die Ehre Gottes suchen. Manchmal sind wir in der Versuchung, unseren Glauben zu verstecken. Und vielleicht wird man den Gedanken ja gar nicht aussprechen oder auch nicht so richtig zu Ende denken. Aber immer mal wieder versuchen wir uns doch so zu verhalten, dass unser Christsein möglichst nicht auffällt. Wenn wir irgendwo in einer neuen Umgebung sind, dann versuchen wir es vielleicht doch eher hinterm Berg zu halten. Und dann geht es uns so, wie dem Soldat, der ja aus einer Kirchengemeinde kam und der dann in der Grundausbildung war und zurückkommt und sein Pfarrer fragt ihn, wie es ihm denn mit seinem Glauben ging in der Kaserne. Und er sagt ganz stolz, sehr gut, Herr Pfarrer, es hat niemand was gemerkt. Und so ein kleines bisschen finden wir uns vielleicht wieder. Sicherlich nicht in jeder Situation und nicht immer, aber vielleicht doch immer mal wieder. Es hat keiner was gemerkt, nur mal durchgekommen. Und das finde ich schade, dass wir so denken, dass ich selber manchmal auch so denke. Und ich wünsche mir so, dass unsere Gottesfurcht immer größer ist als unsere Menschenfurcht. Dass wir unseren Glauben ganz natürlich und auch ganz offensiv leben und dadurch Gottes Ehre suchen. Paulus und Barnabas, sie stehen ganz glasklar zu ihrem Gott und sie sagen auch glasklar, was bei den Einwohnern von Lystra falsch läuft. Ihr sollt euch bekehren von diesen falschen Göttern. Man könnte statt falsche Götter auch nichtige Götzen übersetzen oder andere übersetzen auch Nichtse. Und da wird dieser Gegensatz dann ganz gewaltig. Ihr sollt euch bekehren von diesen Nichtsen hin zu dem, der aus dem Nichts alles erschaffen hat. In der griechischen Mythologie, da gab es ja Dutzende oder Hunderte, vielleicht sogar Tausende verschiedene Götter. Und jeder dieser Götter, der hatte irgendwie einen eigenen kleinen Zuständigkeitsbereich. Zeus war für den Blitzen, für den Donner zuständig, Demeter für die Erde, Poseidon für das Meer, Apollon für die Sonne, Artemis für den Mond, Hermes für den Handel, Ares für den Krieg, Aphrodite für die Liebe, Hera fürs Kinderkriegen und so weiter. Was sind es für Götter, die nur über irgendeine kleine Nische des Weltgeschehens Macht haben? Was sind diese Götter im Vergleich zu dem allmächtigen Schöpfer des Universums? Falsche Götter, nichtige Götzen, Nichtse. Und an solche falschen Götter glauben auch die Menschen hier draußen in Traunreuth oder wo du auch herkommst aus deiner Stadt. Sie glauben an das Geld, sie glauben an die Karriere, an die Selbstverwirklichung, ans Horoskop, an ihren Glücksbringer, an die Evolutionstheorie, an Allah, Buddha, an Manitou. Egal, an was sie glauben, solange sie nicht an Jesus Christus glauben, glauben sie an einen nichtigen Götzen, der ihnen absolut nicht helfen kann. Und für diese Menschen, die an solche nichtigen Götzen glauben, für die sollen wir Wegweiser sein, hin zu dem einen allmächtigen Gott. Und dafür müssen wir uns auch nicht schämen, weil wir sind im Auftrag des Herrn aller Herren und König aller Könige unterwegs. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Das war sei Gottes Zeuge. Und als letzten Punkt schauen wir uns noch an, sei ausdauernd. Paulus und Barnabas haben ja ganz klar das Richtige getan. Sie haben die Menschen davon abgehalten, sie als Götter zu verehren. Sie haben Gottes Ehre gesucht und haben ihn ganz klar bezeugt. Sie haben alles richtig gemacht. Und trotzdem lässt Gott es zu, dass aus Antiochia und Ikonion diese von Hass getriebenen Leute kommen und das Volk in Lystra so aufstacheln, dass sie Paulus steinigen. Den sie vorher noch anbeten wollten, wollen sie jetzt steinigen. Und Antiochia lag von Lystra ungefähr 125 Kilometer Luftlinie entfernt. Also die Menschen, die sich da auf den Weg gemacht haben, um gegen Paulus zu hetzen, die mussten schon ziemlich getrieben sein von ihrem Hass, dass sie diese Strecke ohne Auto, ohne Bus, ohne Bahn auf sich genommen haben. Und obwohl Paulus und Barnabas sich richtig verhalten haben, wird Paulus gesteinigt. Und man fragt sich dann schon, warum lässt Gott das zu? Warum belohnt er den Gehorsam von Paulus und Barnabas nicht mit einer Erweckung in Lystra, sondern warum lässt er zu, dass Paulus gesteinigt wird? Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott keine Fehler macht. Und ich weiß, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das habe ich ein bisschen in meinem Leben auch schon erfahren, aber ich weiß es vor allem, weil es im Wort Gottes steht. In unserem Leben als Christen werden wir nie auf alle unsere brennenden Fragen, warum lässt Gott das zu, eine befriedigende Antwort finden. Wir können Gott nicht in die Karten schauen. Aber, und den Satz habe ich vor einiger Zeit mal gehört oder gelesen, wir leben als Kinder Gottes nicht zuerst von Gottes Antworten, sondern von Gottes Verheißungen. Und die bleiben wahr, auch wenn wir seinen Weg mal nicht verstehen. Und interessant finde ich, dass wir von Paulus auch nicht lesen, dass er Gott wegen dieser Steinigung angeklagt hätte. Sondern als dieser vermeintlich tote Paulus, zu Tode gesteinigte Paulus aus der Stadt geschleift wird, da kommen die Jünger, stellen sich um ihn rum und er steht auf und geht zurück genau in diese Stadt, wo sie ihn gerade mit Steinen beworfen haben. Und wir lesen da nichts von Selbstmitleid. Und ich weiß nicht, was ich an der Stelle gemacht hätte, aber wahrscheinlich hätte ich Gott angeklagt und gefragt, was soll das? Und ich hätte mir selbst ganz furchtbar leid getan, warum ich das alles erleben muss, obwohl ich doch das Richtige getan habe. Aber ich denke, es ist ein Zeichen von christlicher Reife, wenn wir Gottes Wege akzeptieren, auch dann, wenn wir sie mal nicht verstehen. Dass unsere grundsätzliche Haltung in unserem Leben ist, Gott, du darfst das. Und das Beispiel von Paulus zeigt uns aber auch, dass es sich lohnt, ausdauernd zu sein. Ich lese nochmal die Verse 20 bis 23 aus Apostelgeschichte 14. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Also Paulus geht dann weiter am nächsten Tag, zieht nach Derbe, predigt dort. Und ich weiß nicht, wie lange er dort war, ein paar Wochen, ein paar Monate, steht nicht dabei. Aber als sie in dieser Zeit, wo sie in Derbe gepredigt haben, zurück nach Lystra kommen, ist dort tatsächlich eine Gemeinde entstanden, in der sie, in Anführungszeichen, nur noch Älteste einsetzen müssen. Auch in Antiochia und Ikonion, von wo aus diese Juden kamen, die sie verfolgt haben in Lystra, da sind Gemeinden entstanden. Gemeinden, in denen Älteste eingesetzt werden können, also Gemeinden, die wirklich schon handlungsreif waren, die gesund waren, wie die noch Älteste gebraucht haben. Und da sehen wir, dass sich diese Ausdauer von Paulus gelohnt hat, obwohl wirklich heftige Rückschläge dabei waren. Und als dann in Vers 22 den Geschwistern dort predigt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen, da hat es aus seinem Mund natürlich ein ganz anderes Gewicht, als es heute Morgen aus meinem Mund hat. Weil ich habe nicht annähernd solche Bedrängnisse erlebt, wie der Paulus hier erlebt hat. Und darum, ja, möchte ich euch das heute auch nicht sagen, sondern das möchte uns allen der Heilige Geist durch Paulus sagen, dass wir Ausdauer brauchen und dass Rückschläge und auch Schwierigkeiten zu unserem Christenleben dazugehören, dass sie kein Betriebsunfall sind. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Aber das Schöne dabei ist, dass unser Herr immer mitgeht. Amen.